Sehr, wieder einmal bei Ihnen zu sein. Das letzte Mal ist ja schon ein bisschen her. Umso schöner, dass ich heute wieder da sein kann. Und Sie kennen bestimmt diesen Text sehr gut aus 1. Mose 27. In meiner Bibel, da steht so drüber, Jakob erschleicht sich den Segen. Und als ich das letzte Mal dazu eine Predigt gehört habe, da gab es im Anschluss lebhafte Diskussionen. Und eine Gruppe, die meinte, da geht's doch eigentlich um Lügen, wie schlecht Jakob ist. Und im Grunde genommen sind wir Menschen doch auch gar nicht besser. Wir sind ziemlich schlimm und wir lügen immer. Und so eine typische Geschichte in der Bibel, wo es so darum geht, wie viele Menschen sündigen. Ja, das kann man denken, aber wir schauen heute mal, ob nicht noch ein bisschen mehr drin steckt. Aber ich greife den Impuls mal auf. So das Thema Lügen ist ja doch was, was irgendwie jeder von uns kennt. Und in der Predigtvorbereitung habe ich mich dann gefragt, wann habe ich eigentlich das letzte Mal gelogen? Ich gebe die Frage mal an euch weiter. Wann hast du denn das letzte Mal gelogen? Gestern? Heute? Vielleicht noch auf dem Weg zum Gottesdienst, mal ganz direkt gefragt. Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern? Also mir fiel es nicht ein. Ich hatte das schon wieder verdrängt. Und ganz fromm sagte ich, ja, ich bin doch Christ, ich versuche doch ehrlich zu sein. Und natürlich schaffe ich das nicht immer. Aber so wirklich bewusst lügen, das tue ich wirklich selten. Das dachte ich zumindest. Und dann las ich ein Interview im Schweizer Leitmedium der Neuen Zürcher Zeitung. Und dort wurde die Rechtspsychologin Revita Ludewig gefragt, ob wir alle lügen. Und sie sagte, ja, ganz klar. Sagte, statistisch gesehen lügt jeder Mensch sogar 25 Mal am Tag. Wahnsinn, dachte ich, das ist eine Zahl. Und dann kann man natürlich auch schnell sagen, naja gut, es gibt ja die Donald Trumps dieser Welt und ich bin viel besser, ich bin Christ, ich bin eine ehrliche Haut. Einverstanden, sagen wir mal. Wir kriegen das schon ganz gut hin und dann mit Hilfe des Heiligen Geistes vielleicht nur noch bei der Hälfte oder bei einem Viertel. Was sagtest du gerade, Willi? 20 Mal, ja. Du bist etwas pessimistischer. Also habe ich auch dann gedacht, selbst wenn es dann nachher nur 3 Mal sind, das wäre ganz schön viel. Ja. Und da war ich dann noch so ein bisschen skeptisch. Aber sie hat dann gesagt, ihr geht das gar nicht nur um so die großen Lügen. Wie wenn mich jetzt jemand fragt, ja Christian, na, was fährst du denn für ein Auto? Und ich sage, ja, ein Porsche. Stimmt natürlich nicht. Also wäre natürlich ganz klar gelogen. Aber darum ging es ihr gar nicht. Sondern ihr ging es auch vielmehr um diese ganz vielen Momente, wo wir nicht ganz so ehrlich sind. Wo wir Informationen verschweigen. Mal einen falschen Eindruck erwecken, um ein bisschen besser dazustehen. Und da habe ich mich dann ertappt gefühlt. Denn das geht ja ganz leicht und unbemerkt. Und ich habe im Laufe der Predigtvorbereitung gemerkt, wie sehr ich das doch gewohnt schon bin. Dass mir das gar nicht mehr auffällt. Ich war dabei, wollte gerade die Predigt schreiben, habe dann aber nur im Netz gesurft und da klingelt das Telefon und ich werde gefragt, Christian, was machst du? Arbeiten, schießt das aus mir heraus, ich denke gar nicht drüber nach. Und im nächsten Moment fällt mir ein, das stimmt ja gar nicht. Ich wollte arbeiten. Es war ja total unnötig, das wäre ja nicht schlimm gewesen zu sagen, ich mache eigentlich gerade gar nichts Richtiges, lese nur ein bisschen Nachrichten oder surfe oder was auch immer. Und Lügen, das ist ja auch was, was mir niemand beigebracht hat. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wahrscheinlich wart ihr nie im Schulunterricht und hattet das Fach Lügen, sondern das lernt man doch so nebenbei als Kind. Ich erinnere mich noch, wie ich in der 2. Klasse war, noch ganz klein, und wir sollten eine Aufgabe aus dem Buch erledigen. Eine Geschichte schreiben. Und ich war ganz glücklich und ich dachte, ja, das habe ich doch schon als Hausaufgabe gemacht. Ich dachte, wir hätten das gestern schon machen sollen. Also bin ich zu meiner Lehrerin und die sagte, schön Christian, dann darfst du jetzt in die Spielerecke. Und am Ende der Stunde kamen wir dann wieder zusammen. Und meine Lehrerin, Frau Kottula, fragte, ja, wer mag denn vorlesen? Und ich schlug mein Heft auf und stellte fest, ich hatte ja doch nichts gemacht. Mein Blutdruck stieg. Ich wurde nervös. Was, wenn sie jetzt rumgehen würde? Dann würde ich ja als Betrüger dastehen. Ich würde doch sofort auffliegen. Meine Seite war ja leer. Und ich sah nur eine Chance. Und wie das so oft ist, man geht dann in die Offensive. Ich habe mich gemeldet und auf einmal richteten sich auch alle Augen auf mich. Ich schluckte und ich musste dann natürlich vorlesen. Ich erfand, was ich nur konnte und kam mit einer super Geschichte durch und meine Klassenkameraden fanden es toll und dieser Druck fiel von mir ab und ich dachte, gut gemacht. Und dann sah mich meine Lehrerin an, die hatte natürlich alles durchschaut, ne, und sagte, Christian, du hast mich enttäuscht. Wärst du doch wenigstens ehrlich zu dir selbst gewesen, hättest anstatt zu spielen die Geschichte geschrieben. Beschämt saß ich da. Warum war ich nicht einfach zu ihr gegangen und hatte mein Versehen zugegeben? Und ich hätte gesagt, ja, Entschuldigung, ich dachte wirklich, ich hätte es gestern schon gemacht. Aber jetzt ist mir aufgefallen, ich habe doch was anderes gestern gemacht. Wäre ja nicht schlimm gewesen. Aber wie das so oft ist, erscheint uns die Wahrheit dann erst einmal unangenehm. Denn sie zerstört das scheinbar perfekte Bild von uns. Es ist peinlich. Sie vernichtet diese Illusion, dass wir alles im Griff hätten. Und dabei geben wir uns doch so viel Mühe, gut dazustehen. Ein Bild von uns zu konstruieren, in dem alles gut aussieht. Und dabei geht es doch auch im Kern von Lügen. Natürlich lügt man auch manchmal, um sich der Strafe zu entledigen, um jemand anderem die Schuld zuzuschieben. Aber fast immer, da erscheint die Lüge uns doch als der einfachste Weg. Als die schönste Lösung. Wir können ohne Umstände ein Problem aus der Welt schaffen. Der Schmach entgehen. Es wird nicht peinlich sein und oft gelingt es uns ja auch, damit durchzukommen. Und doch hat jede Lüge so ihren Preis. Denn fliegt sie auf, dann zerstört sie unsere Glaubwürdigkeit. Wer einmal lügt, genau. Zudem zerstört so eine Lüge ja auch das wichtigste Element von jeder Beziehung, Vertrauen. Und selbst wenn sie nicht aufliegt, wenn es uns alle abgekauft haben, dann wirkt sie ja negativ. Denn wie jede andere Handlung formt ja auch Lügen unseren Charakter. Und je öfter man lügt, desto weniger vertraut man anderen und desto leichter, desto unbewusster geht uns auch dann so eine Lüge über die Lippen. Selbst Gelegenheitslügen ändern uns und das nicht zum Guten. Es ist so ein langsames Gift für unsere Seele und unser Ich. Und zudem, das kommt ja noch hinzu, haben Lügen meist so ihre ganz eigene Dynamik. Es bleibt ja meistens nicht dabei, bei diesem kleinen Anfang. Sondern es weitet sich immer weiter aus. Man muss immer mehr lügen, immer mehr tun, um diese Illusion aufrechtzuerhalten. Und ganz deutlich wird das bei Jakob und Esau. Ihr kennt den Text, wir haben gerade noch mal eine zentrale Stelle davon gehört. Jakobs Vater Isaak, der war sehr alt geworden. Er wird immer schwächer, er ist schon blind und er will eine Art Testament aufsetzen, seinen Segen verteilen. Und die Frage stellt sich nun, welchen seiner Söhne würde Isaak segnen? Und vor allem, wie würde er seine Söhne segnen? Esau, der war sich seiner ziemlich sicher. Er kannte seinen Vater schon ziemlich gut, war schon 76 Jahre alt. Und seit 76 Jahren hatte er die Anerkennung seines Vaters. Er war der Erstgeborene. Zwar nur für ein paar Minuten, weil er Zwilling war, aber trotzdem, er war der Erstgeborene. Und damals bedeutete das viel. Er würde das Familienoberhaupt werden, die wichtigen Entscheidungen treffen, das meiste haben und den zentralen Segen seines Vaters erhalten. Und doch hatte Esau seinen Zusatzanteil, das Recht als Erstgeborener, bereits vor langer Zeit an Jakob verscherbelt. Vor allem aber, und das ist wichtig, hatte Gott bereits ganz klar gesagt, dass er Jakob segnen würde, dass er mit Jakob das Versprechen, das er Abraham gegeben hatte, erfüllen würde. Doch Isaak, den hat das nicht so bekümmert. Und er ignorierte Gottes Plan. Heute würden wir sagen, Gottes Plan, Jakob das Familienunternehmen leiten zu lassen. Und er entschließt sich, mit Esau zusammen Jakob zu betrügen. Die Familie, die ist schon zutiefst gestört. So zeichnet zumindest uns die Bibel dieses Bild. Isaak, der handelt alleine, ohne seine Frau, als ob sie nicht gäbe. Und Rebekka, was macht sie? Sie belauscht ihren Ehemann und ihren Sohn. Das Unheil, das nimmt nicht erst so langsam seinen Lauf, sondern das hat die alle schon tief geprägt. Und Rebekka, die weiß nun, dass Isaak Jakob hintergehen will, ihren Lieblingssohn. Und noch, da steht sie vor der Wahl. Sie könnte zu Isaak gehen. Sie könnte zu ihm sagen, Isaak, Jakob ist doch auch dein Sohn. Du kannst ihn doch nicht ganz leer ausgehen lassen. Du weißt doch, dass Gott sich dafür entschieden hat, dass er mit Jakob seinen Plan fortführen will. Aber dann müsste Rebekka ja zugeben, gelauscht zu haben. Also sich nicht richtig verhalten zu haben. Und so wählt sie die scheinbar einfachere Lösung. Rebekka plant ihre Lüge und zunächst einmal sieht das ja auch ganz einfach aus. Sie gibt Jakob als Esau aus. Und so langsam kommt diese Dynamik ins Spiel und es wird deutlich, sie muss immer mehr tun, sie muss immer mehr geben. Und Jakob wird deutlich, wenn er mitmacht, dann muss er immer mehr lügen, aber er macht bereitwillig mit. Er hat keine Skrupel. Nur ein bisschen Angst aufzufliegen. Und als er dann nachher vor Isaak steht, da wird es immer schwerer auszusteigen. Mit jedem Schritt, mit jedem Satz, den er gesagt hat, fällt es ihm schwerer, seinem Vater die Wahrheit zu sagen. Er bleibt bei seiner Lüge. Und die Folgen werden beachtlich sein. Der Ehe von Isaak und Rebekka hat das bestimmt nicht gut getan. Einander vertrauen können sie ja ganz eindeutig nicht. Esau wird unheimlich zornig. Er will sogar seinen Bruder ermorden. Jakob muss fliehen. Sein Vater wird er erst 2 Jahrzehnte später wiedersehen. Seine Mutter sogar nie mehr. Rebekka muss mit dieser Trennung leben. Ihr Sohn ist weit weg in einem fernen Land. Sie hat nie wieder Kontakt zu ihm. Quasi wie tot. Und der Sohn, der ihr noch geblieben ist, der in ihrer Nähe ist, den hat sie hintergangen. Und das ist ja nicht alles. Mit Esau, da bestand ja noch ein permanenter Konflikt über seine Lebensweise. Seine Ehen. Und nun kam noch dieser Betrug hinzu. Und Jakob, für den ist das auch nicht einfach. Er hatte sich ja so viel erhofft und muss jetzt erstmal mit leeren Händen gehen. Und wenn man diese Geschichte sich so durchliest, dann sind ja doch die 4 relativ gut präsent dabei. Aber was auffällt ist, dass nach einem keiner gefragt hat. Alle leben, als ob es Gott gar nicht gäbe. In dem ganzen Desaster, da wird deutlich, wie weit diese Lügen sie schon gebracht haben. Wie schwer es wird, jetzt auszusteigen oder mit diesen Folgen zu leben. Und es entfaltet sich auch die schlimmste Auswirkung der Lüge. Sie trennt uns nämlich von der Wahrheit. Jörg Albrecht hat mich daraufhin auf ein paar weitere Ideen zu dieser Predigt aufmerksam gemacht. Denn Lügen, das ist ja ein Realitätsverlust. Wir verlieren diesen direkten Zugang zur Wirklichkeit. Wir bauen uns unsere eigene Welt auf. Die Realität spielt in ihr keine große Rolle mehr. Bisschen wie bei einem Kartenhaus. Alles ziemlich wackelig und wehe, eine Karte zieht man raus, dann bricht alles in sich zusammen. Am dramatischsten ist dabei die Trennung von der Wahrheit, vor allem in einem geistlichen Sinne. Jesus sagt uns ja im Neuen Testament, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Er ist die Wahrheit. Und was wahr ist, das ist für uns Christen ja nicht nur so ein abstraktes, philosophisches Gebilde, mit dem sich die alten Griechen mal beschäftigt haben oder schlaue Denker heute, sondern vor allem zentraler Bestandteil von Gott. Für uns Christen finden wir Wahrheit vor allem in einer Person. In einer Person, mit der wir eine Beziehung haben dürfen. Und Lügen trennen uns von Gott, der Realität. Und deshalb überrascht es nicht, dass die Bibel nur sagt, ihr sollt nicht lügen, sondern auch, seid wahrhaftig, seid ehrlich, seid treu, lebt mit Gott. Und doch, trotz all dieser Folgen, lügen wir immer wieder. Und ich glaube, der tiefste Grund dafür liegt in unserem innersten Bedürfnis. In unserem Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung. Und Jakob, der zeigt uns das perfekt auf. Schon sein Leben lang war Jakob auf der Jagd nach Liebe. Schon als Kind, da sehnte er sich nach der Anerkennung seines Vaters wie jedes andere Kind. Doch sein Vater Isaak, der hatte nur Augen für seinen Bruder Esau. Die Bibel beschreibt es ziemlich direkt, dass Esau besser aussah, attraktiver war, die besseren Hobbys hatte. Auf heute übertragen würden wir mal sagen, er war muskulöser aus, hatte durchtrainierten Waschbrettbauch. Also wenn Jakob sich Esau betrachtete, dann wusste er, gegen meinen Bruder, da kann ich nur verlieren. Muskulös, stark, ein Bild von einem Mann, ganz anders als er selbst. Jakob wird uns als Muttersöhnchen beschrieben, als einer, der mal zu Hause bleibt, während sein Bruder auf Abenteuern unterwegs ist. Und sein Leben lang war er mit seinem Bruder verglichen worden. Und sein Vater bewunderte Esau. Sicher, Isaak fand Esau nicht perfekt. Esau und die Frauen, naja, das war so eine ganz eigene Geschichte. Aber Esau blieb doch sein Lieblingssohn. Und Jakob, der war nun schon 76 Jahre alt. Das war kein Teenager mehr. Das ist ein alter Mann. Und immer noch ist er auf dieser Jagd nach Liebe, auf dieser Jagd nach Zuneigung. Und doch war sein Zwillingsbruder immer der Liebling geblieben. Und jetzt, wo Isaak seinen Segen verteilt, da ergab sich für Jakob eine Gelegenheit dazu, endlich mehr von der Liebe seines Vaters zu halten. Aber was ist ein Segen eigentlich? Ich würde sagen, ganz grob gesagt, gibt es so zwei wichtige Aspekte in der Bibel zum Segen. Zum einen ist Segen eine geistliche Realität. Der Segen ist Gottes Verbundenheit mit uns. Er verheißt uns seine Nähe, seine Hilfe, Gelingen in unserem Leben. Er ist ein Zuspruch der Gnade Gottes. Gott alleine entscheidet über den Segen, sein Wille entscheidet, aber wir dürfen uns diese Realität zusprechen. Zum anderen, aber ich glaube, das ist in unserem Denken vielleicht etwas verloren gegangen, haben ja Worte Macht, vor allem in wichtigen Situationen. Und so ein Segen, der wurde damals nicht nur einfach so dahergesprochen, sondern gab man eine wichtige Botschaft mit. Ihr kennt das bestimmt. Worte, die können ein Jahr über viele Jahre und Jahrzehnte bewegen. Was uns mal jemand in einer wichtigen Situation gesagt hat. Ich denke an meinen Opa, was er so auf dem Sterbebett gesagt hat, das begleitet einen ja noch. Das ist wichtig. Oder was mir meine Eltern mal als Kind gesagt haben, was ich mir gemerkt habe. Oder eben diese Worte meiner Lehrerin. Christian, du hast mich enttäuscht. An die kann ich mich heute noch erinnern. An vieles andere nicht. Und wenn wir uns das nochmal ansehen, dass es ja ganz besondere und wichtige Worte sind, dann wird das hier nochmal deutlich auf der Beziehungsebene, was Isaak eigentlich sagt. Eigentlich, da wäre es ja üblich gewesen, damals sein Erbe an beide Söhne zu geben. Aber jetzt will er nur Esau segnen. Nur ihm den Segen zu sprechen und viel deutlicher, das geht's doch gar nicht. Klarer kann er sich doch nicht gegen Jakob stellen und ihm sagen, ich will dich nicht als meinem Nachfolger in diesem geistlichen Segen, den Gott schon Abraham gegeben hat, diesen Familiensegen, sondern ich will, dass Esau den fortführt und auch nicht als geliebten Sohn. Und doch ist das genau, wonach Jakob sich sehnt, nach dieser Liebe seines Vaters. Und genau die wird er nicht bekommen. Und als sein Vater als er vor seinem Vater steht, prüft ihn dieser. Und es gibt ja so ein Zeichen der Liebe, das innigste Zeichen der Zuneigung, ist ja, als Isaak dann Jakob küsst. Doch selbst das ist für Isaak ja nur ein Test, ob es sich wirklich um seinen geliebten Sohn handelt, ob er wirklich wie Esau riecht. Sein ganzes Leben lang, da sehnt Jakob sich verzweifelt nach Anerkennung. Er will von seinem Vater hören, dass er ihn liebt, dass er ihm was zutraut, dass er der Auserwählte ist. Und das ist doch das, was letztendlich uns allen ins Herz gelegt ist. Dass wir den Zuspruch von geliebten Personen erfahren, den Zuspruch, die Liebe unserer Eltern, unser Ehepartner, von Menschen, die uns etwas bedeuten. Sehen wir uns nicht alle nach Liebe, nach Zuspruch und Anerkennung? Und Worte, die können uns über viele Jahre hinweg verfolgen. In der Kindheit, was uns unsere Eltern beigebracht haben, ob wir wertvoll sind oder ob sie sich nur an uns gemeckert haben. Ob wir nie gelobt wurden. Und in vielen Dingen drückt sich das ja auch heute noch bei uns in einer tiefen Unsicherheit aus. Wenn man mal die Menschen fragt, wer ist schon zufrieden mit seinem Aussehen? Das sind doch die allerwenigsten. Ständig wird daran gemeckert. Unsere ganze Kultur sagt uns, du siehst nicht gut aus. Wenn du da noch was hättest, dann wäre das besser. Wenn du bist zu dick, wird uns eingeflüstert. Du siehst aus wie ein Lauch, bist zu dünn, hast keine Muskeln. Deine Nase ist krumm. Ständig wird uns gesagt, wir sind nicht gut genug. Wir schaffen es nicht. Und wie leicht können wir selbst versuchen, vor unseren Freunden gut dazustehen. Was andere über uns sagen, das hat ganz leicht ganz viel Macht. Und es kann uns verändern und prägen. Und fehlen Zuspruch und Komplimente, bedeutungsvolle Worte, dann hat das oft schlimme Folgen. Der Eheberater Walter Nitsche, der nun, glaube ich, über 4 Jahrzehnte Eheberatung macht, der hat gesagt, ein Heiratsantrag ist das größte und meist auch das letzte Kompliment, dass ein Mann seiner Frau macht. Das fand ich schon sehr erschütternd, muss ich sagen. Nun, als ich das mal wohl erzählt habe, dann sagte jemand, ja, gar kein Problem. Ne? Ich habe meiner Frau schon gesagt, dass das Essen gestern gut war. Ja, ist schon mal ein Fortschritt, aber ein guter Anfang, aber ausbaufähig. Genau. Worte sind doch wichtig, dass wir einander sagen, dass wir einander gern haben, dass wir einander lieben und danach sehnen wir uns doch. Und schon ein kleiner Nebeneffekt der Predigt, können Sie ja mal drüber nachdenken, wann Sie das letzte Mal jemanden gelobt haben oder auf andere Weise Ihre Liebe gezeigt haben, so ganz bewusst und ganz deutlich. Aber ich glaube, hier liegt auch eine tiefe geistliche Wahrheit. Früher, da habe ich immer gedacht, oh Mann, Jakob und seine Familie, die kriegen ja irgendwie gar nichts auf die Reihe. Und ich bin ja auch nie in so einem stinkenden Fell rumgelaufen. Ich vermute mal bei ihnen nicht anders. Aber eigentlich sind wir gar nicht so viel anders als Jakob. Wir stellen uns vielleicht geschickter an, hoffe ich zumindest, dass wir kein stinkendes Fell anziehen, aber wir bilden doch auch eine Fassade. Wir konstruieren eine heile Welt um uns herum. Und ganz leicht setzen wir das über viele Jahre fort, sodass es uns irgendwann gar nicht mehr auffällt. Dass wir in der Gemeinde, in Freundschaften oder wo auch immer, immer ein möglichst gutes Bild von uns abgeben. Dass wir allen zeigen wollen, wie gut wir sind, dass es uns gar nicht mehr auffällt. Wir verstecken unsere Sünden, unsere Schwächen, unsere Fehler. Und manchmal ist das ja auch angemessen, aber man kann es auch oft leicht übertreiben. Wir versuchen es anderen recht zu machen. Wie leicht verbiegt man sich bis zur Unkenntlichkeit. Und manche sehnen sich ihr ganzes Leben lang nach der Anerkennung ihrer Eltern, Schwiegereltern, vielleicht sogar des Ehepartners. Und ich habe mir sagen lassen, dass das in ganz vielen Ehen ein Problem ist, auch von Menschen, die schon 50 Jahre verheiratet sind. Von daher kenne ich das aus meinem Leben nur umso mehr, dass ich bin noch nicht so alt und weise, habe noch nicht so viel gelernt. Selbst ich kenne das gut, dass ich mich danach sehne, dass Leute da sagen, Christian, hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Die bittere geistliche Wahrheit ist, dass wir nicht anders sind als Jakob. Und die Konsequenzen, die sind für uns alle hoch. Und ich glaube gar nicht, dass es hier mal so zentral um das Thema Lügen geht, auch wenn das viele glauben und sicherlich auch ein Punkt. Aber zentral zeigt uns doch das Leben von Jakob etwas. Es bringt nichts, sich zu verstellen. Unsere Schwächen zu verstecken, ja, das kann man mal für einen kurzen Moment, für eine Zeit, aber das bringt uns nicht weiter. Unsere Sehnsüchte, das Vakuum in uns löst das nicht. Und die wahre Lösung liegt ganz woanders, wenn wir konkret auf Gott schauen. Und das ist, was ich bei der Geschichte von Jakob so toll finde. Wie leicht liest man das und man denkt sich, da kommt Gott ja gar nicht drin vor. Das ist sicherlich auch bewusst Teil der biblischen Botschaft, dass sie hier ganz ohne Gott versuchen zu leben. Aber wenn man sich mal anschaut, was Gott vorher bereits gemacht hat, dann hat Gott bereits vor der Geburt von Jakob und Esau seinen Segen verheißen. Er hat bereits von Anfang an gesagt, dass er Jakob liebt, dass er mit Jakob seinen Weg gehen wird. Und direkt nach dieser Geschichte, direkt nachdem Jakob sich nun so viel von seinem Vater erhofft hat und dann mit leeren Händen vor seinem Bruder fliehen muss, erscheint Gott ihm in Bethel. Und er erneuert seine Verheißung. Und Gott ist mit Jakob unterwegs. Ganz egal, was Jakob alles versucht hat, dass er schon früher mal so ein was komische Geschichte da abgezogen hat mit dem Linsengericht, versucht hat, den Segen dadurch zu erkaufen, dass er jetzt seinen Vater, seinen Bruder betrogen hat und doch mit leeren Händen dasteht. Gott ist mit ihm unterwegs, ganz egal, was er gemacht hat. Ganz egal, was Jakob alles versucht hat, was Jakob alles vergeigt hat, Gott ist da. Und nur weil wir untreu sind, wird Gott nicht untreu, sondern Gott ist weiterhin an unserer Seite, er liebt uns. Und Jakob muss das erst in 20 Jahren bei Laban nochmal wirklich erleben, nochmal erfahren, dass Lügen und Betrügen keine Probleme löst, sondern nur welche schafft. Und er muss lernen, dass Gott es ist, der ihm alles schenkt. Denn er war ja mit leeren Händen zu Laban gekommen und am Ende lässt Gott ihn reich gesegnet in sein Heimatland zurückkehren. Verheiratet, mit Kindern, mit viel Wohlstand. Und Gott macht deutlich, Jakob, diesen Segen, den ich dir zugesprochen habe vor deiner Geburt, den habe wirklich ich dir gegeben, nicht du dir selbst. Dadurch, dass du irgendwann mal so ein Linsengericht dir erkauft hast oder irgendwas abgezogen hast für deinem Vater, nein. Sondern ich schenke es dir, ich gebe es dir. Und es gibt auch eine Geschichte in 1. Mose 32, wo vieles unklar ist und bleibt, wo Jakob mit Gottes Engel ringt und wo uns in der Bibel gesagt wird, er hat selbst mit Gott gerungen und irgendwie wird uns das gar nicht so deutlich, was genau da geschehen ist. Und wir haben viele Fragen, wie geht das, dass ein Mensch mit Gott ringt und das ganz körperlich und nicht nur irgendwie im geistlichen Sinne, das haben wir ja alle mal, aber irgendwie passiert da was, was wir nicht so ganz fassen und verstehen können. Aber die Bibel sagt uns, da kommt es gar nicht so drauf an, sondern das, was uns da vermittelt wird, was wichtig ist, ist, dass Gott Jakob noch einmal segnet. Dass er von Gott diesen Segen, den Zuspruch erhält, nachdem er sich so gesehnt hat. Und ich muss sagen, ich finde das eine unheimlich tolle Botschaft der Bibel. Dass wir uns nicht selber um etwas bemühen müssen, was Gott uns verspricht, verheißt, sondern dass Gott da ist, dass er uns kennt. Und der Bibel heißt das, dass Gott uns schon im Mutterleibe kennt. Schon bevor wir geboren wurden, bevor wir irgendetwas getan haben, hat Gott uns schon gekannt. Er hat uns erschaffen. Er liebt uns. Und das größte Zeichen davon ist ja, dass Jesus dann für uns auf die Welt gekommen ist. Dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Und das, obwohl er uns so kannte. Und Jesus, der ist ja zu den Menschen hingegangen, gerade bewusst zu denjenigen, wo alle anderen dachten, die sind hoffnungslos verloren. Die in ihrem Leben fast nichts auf die Reihe gekriegt haben. Und genau zu denen ist Jesus hingegangen und hat gesagt, ich liebe euch. Gott liebt euch. Kehrt um. Und ihr müsst euch nicht verstellen. Ihr müsst mir nicht zeigen, wie toll ihr seid, wie die Pharisäer das versuchen, die so versucht haben, so ein tolles Bild von sich zu entwerfen und gesagt, wir sind allem ganz, ganz treu. Wir befolgen in allem die Gesetze und Gebote. Sondern Jesus zeigt uns, ich kenne euch, ihr Menschen. Und ihr dürft ganz offen und ehrlich sein. Und ich finde, das ist eine wunderbare Botschaft. Manchmal, da werde ich gefragt, ist es nicht irgendwie komisch, was ihr Christen glaubt, dass Gott irgendwie alles weiß? Und irgendwie, natürlich, können wir das als Menschen auch gar nicht so ganz nachvollziehen, aber es ist ja eigentlich eine wunderbare Botschaft. Gott kennt uns genau so, wie wir sind. Und wir können uns vor Gott gar nicht verstecken. Es bringt nichts, vor Gott irgendeine Fassade aufzubauen. Sondern das ist die einzige Beziehung, die wir hier auf der Erde haben können, wo uns der andere besser kennt als wir uns selbst. Und zwar 100%, uns durchdringt, uns in unser Herz schaut, uns von all dem Druck, von all den Lügen befreit und uns so annimmt, wie wir sind. Und Paulus spricht im Römerbrief davon, dass Gott uns rechtfertigt. Wir stehen gerecht vor ihm da. Er hat uns nicht nur unsere Schuld vergeben. Das Bankkonto ist nicht nur ausgeglichen und wir müssen jetzt noch versuchen, irgendwie ins Plus wiederzukommen, sondern Gott liebt uns so sehr, dass er uns als seine Kinder annimmt. Dass er uns so viel mehr Liebe schenkt und schenken will, als wir es je verstehen können. dass er uns durch das Kreuz, diese gewaltige Liebestat, unendlich liebt und annimmt. Und das ist etwas, was mich froh und dankbar werden lässt und auch mir Druck nimmt. Ich möchte zum Abschluss noch einen Bibelvers euch vorlesen. Es kommt aus den 12 Propheten, aus dem Buch Zephania. Und ich finde, drückt das nochmal ganz gut aus. Aus Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, erneuert er dich in seiner Liebe. Ja, Gott jubelt, wenn er an euch denkt. Wir haben einen Gott, der jubelt, wenn er an uns denkt. Amen.